SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Tentrup. Guten Tag. Und wieder kontrolliert die Bundespolizei die Grenzen im Saale-Lux-Raum. Deutschland will damit illegale Migration verhindern. Wie unsere Nachbarn auf diese deutschen Kontrollen blicken, auch das hören Sie gleich hier. Außerdem Dauerregen, Wassermassen, landunter in Teilen Osteuropas und in kommunalen Krankenhäusern, auch im Saarland, streiken heute die Ärzte. Noch vor ein paar Jahren war es ja die absolute Ausnahme in der Saale-Lux-Region. Und jetzt gehören Grenzkontrollen offenbar wieder dazu. Erst wegen der Europameisterschaft in Deutschland, dann wegen Olympia in Paris und seit heute im Kampf gegen illegale Einreisen nach Deutschland. Vergangene Woche hatte Bundesinnenministerin Faeser die Ausweitung der Grenzkontrollen auf alle deutschen Landesgrenzen, Landgrenzen angeordnet. In der EU ist das höchst umstritten und hier in der Grenzregion schütteln ja viele Pendler den Kopf und fürchten die Staus im Berufsverkehr. Ich spreche mit SR-Info-Reporter Max Zettler live hier im Studio. Max, die Grenzkontrollen an den Grenzen zu Frankreich, zu Luxemburg, nach Belgien richten sich ja gegen illegale Einreisen. Was passiert denn da eigentlich mit den Menschen, die an der Grenze abgewiesen werden?
Richtig, du sprichst es schon an. Es sind alle Menschen gemeint, die nicht legal nach Deutschland einreisen. Viele davon sind allerdings sogenannte Dublin-Fälle. Ich kann kurz erklären, was das bedeutet. Das wissen viele bestimmt schon. Bei Asylsuchenden, die in Deutschland ankommen, schaut das Amt erst, ob die schon in einem anderen europäischen Land erfasst wurden. Wenn ja, müssen die in das Land zurückgebracht werden, wo sie zum ersten Mal die EU betreten haben. Bis dahin landen die dann in entsprechenden Ausreiseeinrichtungen. Das Saarland hat davon keine eigene und arbeitet mit Rheinland-Pfalz und Hessen zusammen. Und die Dublin-Fälle landen dann in Einrichtungen in Ingelheim oder Darmstadt. Durch die Grenzkontrollen häufen sich die Fälle natürlich, weil mehr Menschen erfasst werden. Und dadurch landen auch mehr Menschen in Ingelheim und Darmstadt. Dadurch stellt sich die Frage, gibt es für die genug Plätze? Laut dem saarländischen Innenministerium stehen für den aktuellen Bedarf genug Plätze in Ingelheim und Darmstadt zur Verfügung. Für die Zukunft müsste man sich da mit Bund und Ländern weiter koordinieren.
Jeder dieser sogenannten Dublin-Fälle muss dann ja von einem Richter bearbeitet werden. Und die Justiz ist ja bekanntlich gründlich, die Mühlen mahlen langsam. Schafft das Saarland das überhaupt?
Da ist man sich selbst noch nicht so sicher. Ich habe bei dem Justizministerium angefragt und auch die können momentan noch nicht vorhersagen, ob und in welcher Form es mehr Belastungen fürs Justizsystem geben wird. Mehr Menschen bedeuten aber, das ist eigentlich logisch, automatisch eine höhere Belastung. Sie haben auch beschrieben, wie lange die Bearbeitung von Asylverfahren dauert. Es gibt da zwei Fälle. Fall 1 ist das Hauptsacheverfahren. Im Jahr 2023 war das am schnellsten mit 8,5 Monaten. Und im Fall 2 ist das Eilverfahren. Das dauerte 2023 einen knappen Dreiviertelmonat. Also selbst im schnellsten Fall ist ein Richter relativ lange damit beschäftigt.
Wie betrachten denn die Nachbarländer Deutschlands diese Grenzkontrollen? Hier im Saarland geht es ja dann um Frankreich oder um Luxemburg.
Von der Regierungsseite gab es in Frankreich bisher noch keine offizielle Reaktion. Dafür hat das Rassemblement National die Grenzkontrollen gelobt. Laut der Partei sei das eine klare Reaktion auf den Erfolg, in Anführungszeichen, patriotischer Parteien bei der Europawahl. Aus Luxemburg war heute Morgen Jean-Claude Juncker im Deutschlandfunk-Interview. Das ist der ist ehemaliger luxemburgischer Premierminister und Ex-EU-Kommissionspräsident. Ihm gefällt das Voranpreschen Deutschlands gar nicht. Er hätte sich da eine gesamteuropäische Lösung gewünscht. Bei den jetzigen Grenzkontrollen bräuchte Deutschland eine Menge Fingerspitzengefühl, weil bei den letzten Grenzkontrollen während der Corona-Pandemie sei das nicht der Fall gewesen.
Was während der Pandemiezeit, während der Corona-Zeit in Luxemburg passiert ist, hat zu erheblicher Verstimmung und manchmal auch zu antideutschen Ressentiments geführt, weil dann plötzlich die Bundespolizei bis an die Zähne bewaffnet auf den Moselbrücken, auch auf der Schengener Brücke, relativ solide Maßnahmen ergriffen hat und auch nicht den Umgang mit europäischen Bürgern gepflegt hat.
Was andere EU-Grenzländer angeht, sind die Reaktionen gemischt. Aus den Niederlanden kommt Lob, aus Polen Kritik und aus Österreich schon die Ankündigung, dass Geflüchtete nicht zurückgenommen werden.
Soweit unser Reporter Max Zettler live hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag zu den erneuten deutschen Grenzkontrollen in der Saarlo-Lux-Region und wie die von unseren Nachbarn gesehen werden. sintflutartiger Dauerregen. Reißende Flüsse, Land unter in ganzen Regionen. Regen ohne Ende hat am Wochenende große Teile von Osteuropa unter Wasser gesetzt und mindestens 6 Menschen das Leben gekostet. Auch von Vermissten wird berichtet. Die Rettungskräfte in Polen, in Tschechien, Österreich und Rumänien kämpfen gegen Wassermassen. Es schichten Helfer Sandsäcke aufeinander. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sich vor den Überschwemmungen in Sicherheit bringen. Sie hören es, Sie haben es gesehen, die Lage ist teils dramatisch. Wir schauen jetzt nach Polen. Im Südwesten des Landes, an der Grenze zu Tschechien, hat der Regen zu Hochwasser geführt. Jan Paluk hat berichtet.
Nach den teils verheerenden Überschwemmungen in den polnischen Bergregionen geraten nun zusehends die größeren Städte flussabwärts in den Blick. Oppeln an der Oder und die Großstadt Breslau-Wrocław lösten Hochwasseralarm aus, angesichts von Wassermassen, die an die Flutkatastrophen der letzten Jahrzehnte erinnern. Bürgermeister Jacek Sutryk lässt sich das zu erwartende Hochwasser der Oder in 1000 Kubikmeter pro Sekunde reichen, die der Fluss auf dem Scheitelpunkt führen dürfte. 2600 war der letzte Wert. Wir gehen vom pessimistischen Szenario aus, umso mehr, dass wir in Breslau diese gesellschaftlichen Traumata von 1997 und 2010 haben. Dieses schwarze Szenario geht sogar von 3100 Kubikmeter pro Sekunde aus. Aber heute sprechen die Prognosen von 2600 und das wäre viel niedriger als das Niveau vom Jahr 1997. Aber immer noch 4 bis 5 Mal mehr als in üblichen Hochwasserlagen in Breslau. Den Höhepunkt der Welle sollte die Großstadt demnach Mittwochnachmittag erleben. Aber auch in der Fläche ist die Situation schwierig und zwar nicht nur in abgelegenen Bergregionen nahe der Grenze zu Tschechien, wo ganze Ortschaften überschwemmt und von der Außenwelt abgeschnitten sind, Evakuierungen laufen. Dort hatte der Bruch eines Staudamms Katastrophenszenarien wahr werden lassen. Ganze Häuser wurden durch die Wassermassen weggespült. Nun geht im ganzen Süden und Südwesten Polens der bange Blick auf Rückhaltebecken und Dämme. Auch der Bürgermeister im niederschlesischen Wlen, Deutsch Län, westlich von Breslau, schaut drauf. Der Ort ist nur noch 65 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Arthur Sich im polnischen Fernsehen. Das Wasser fließt langsam über die Dämme und auf dem Altstadtmarkt haben wir 20 Zentimeter. Es gibt bereits Schäden. Die Sporthalle, die niedriger liegt, steht unter Wasser. Die Keller in der Schule auch. Die Heizkessel sind ruiniert. Und so werden die Kinder nicht so bald in die Schule zurückkehren können. Wenn es aufhört zu regnen, werden die Schäden vielleicht überschaubar bleiben. Aber draußen in der Gemeinde sind sie groß. Die Orte am Fluss Buber wurden bis auf die erste Etage überflutet. Es gibt keinen Strom, kein Wasser. Ich bedanke mich bei der Armee, die uns unterstützt hat, denn gemeinsam konnten wir viel retten. Stromausfälle in den Überschwemmungsgebieten erschweren den Kampf gegen das Wasser auch 300 Kilometer weiter östlich, in Tschechowice, Dzidzice in Oberschlesien. 2 Bewohner. Wir haben Wasser im Haus, wir sind am Boden zerstört. Wir haben keinen Strom. Gäbe es Strom, wäre es besser, denn Pumpen funktionieren und der Mensch kann sich so retten. Es gab Sandsäcke, alles. Die Pumpe hat das Wasser weggepumpt, aber der Strom ist weg und das war's. Das ist die Katastrophe. Alles war schön renoviert nach dem letzten Hochwasser. Zum dritten Mal gibt's das jetzt hier, zum dritten Mal. In der Stadt Nissa, an einem Oder-Nebenfluss, wurden die Patienten eines Krankenhauses evakuiert, nachdem Wasser ins Gebäude eingedrungen war. Derweil gibt es meteorologisch erste beruhigende Signale. Zwar werden weitere Regenfälle erwartet, aber bei Weitem nicht mehr von solch dramatischer Intensität wie in den letzten Tagen. Dennoch wälzt sich die Gefahr, die von den Wassermassen ausgeht, nun über die Flüsse weiter Richtung Nordwesten. An der Kapazität der Rückhaltebecken, den Wehren und Befestigungen hängt nun vieles. Die Kommunikation mit Tschechien funktioniere gut, so der Chef des polnischen Wasserschutzzentrums. Man wisse genau, welche Mengen von dort nach Polen flössen.
Soweit zur Hochwasserlage in Polen. Und auch in Rumänien und in Tschechien bleibt die Lage angespannt. Zur Lage in unserem Nachbarland Österreich, Wolfgang Fichtel aus Wien.
Niederösterreich bleibt Katastrophengebiet. Nach etwas weniger Regen in der Nacht wird jetzt wieder mit Starkregen gerechnet. 80 Liter pro Quadratmeter. 2 weitere Menschen sind inzwischen durch das Hochwasser ums Leben gekommen. Beide waren von den Wassermassen in ihren Häusern eingeschlossen. Gestern starb ein Feuerwehrmann, der bei Auspumparbeiten auf einer Stiege ausgerutscht war. Die Lage ist weiter angespannt. Die Böden sind vollgesogen, können kein weiteres Wasser mehr aufnehmen. Das heißt, mit jedem Regen steigen die Hochwasserpegel weiter. Die größte Gefahr im Moment, weitere Dammbrüche, noch mehr überschwemmte Wohnviertel. 1800 Häuser, die unter Wasser stehen, wurden schon evakuiert. 170 Menschen sind in Notunterkünften untergebracht. Viele andere kamen bei Verwandten und Freunden unter. 13 Gemeinden in Niederösterreich sind zurzeit nur per Hubschrauber erreichbar. Viele Häuser sind ohne Strom. Das aber bekomme man langsam in den Griff, heißt es. Mitte der Woche, so hoffen sie in Niederösterreich, könnte es zu regnen aufhören. Dann beginnen die Aufräumarbeiten.
Die Hochwassergebiete in Osteuropa. Die Flüsse machen bekanntlich nicht Halt an den Grenzen und so ist man im Osten Deutschlands auch angespannt. Die Einsatzkräfte bereiten sich auf mögliches Hochwasser an Elbe und Oder vor. Das Technische Hilfswerk THW stellt sich nach eigenen Angaben darauf ein, größere Kräfte an die beiden Flüsse verlegen zu können und rät den Menschen in den betroffenen Gebieten, sich einen kleinen Notvorrat anzulegen. Die Bundesregierung soll mehr tun für Klimaschutz. Das soll offenbar mit einer Verfassungsbeschwerde erreicht werden, die heute Zehntausende Bürger sowie Umweltorganisationen in Karlsruhe einreichen. Im Kern geht es um das Klimaschutzgesetz. Der Bundestag hatte ja im Frühjahr eine Reform dieses Gesetzes beschlossen. Zuvor mussten Ministerien, in deren Zuständigkeit Klimaziele verfehlt wurden, sofort Programme zur Abhilfe vorlegen. Mit der Reform des Klimaschutzgesetzes werden einzelne Bereiche wie Verkehr oder Gebäude nicht mehr einzeln betrachtet. Daran gibt es viel Kritik. Wir haben immer wieder darüber berichtet. Den Klimawandel bekämpfen ist das eine. Weil aber die Folgen des Klimawandels immer häufiger zu spüren sind, geht es mittlerweile auch um Anpassung. Und da gilt seit 1. Juli in Deutschland das Gesetz zur Klimaanpassung, das Rahmenbedingungen setzen will. Aus Berlin berichtet Vineta Richter.
Seit Juli diesen Jahres ist das Klimaanpassungsgesetz in Kraft und damit ist jede Kommune verpflichtet, eine Anpassungsstrategie zu entwickeln. Klar ist, nicht jede Kommune ist Klimaexpertin. Und deswegen gibt es vom Bund das Zentrum Klimaanpassung. Hier bekommt man tatkräftige Hilfe.
Die Angebote, die bei uns stark genutzt werden, das ist unsere Beratungshotline mit 80 bis 90 Anfragen pro Monat. Wir haben einen Beratungsworkshop, den wir für Kommunen vor Ort anbieten. Der ist für dieses Jahr schon ausgebucht, aber fürs nächste Jahr kann man uns gern wieder anfragen.
Sagt Dr. Andrea Fischer-Hotze. Sie ist eine von vier Leiterinnen des Zentrums. Expertinnen und Experten kommen also auch in die Gemeinden und helfen, die ersten Schritte einer Klimaanpassungsstrategie zu erarbeiten. Dazu gehört zum Beispiel ein Hitzeaktionsplan, aber auch eine Starkregengefahrenkarte. Das ist eine Karte, auf der man die Gebiete sieht, die bei starkem Regen überflutet werden könnten. Sie ist also essentiell bei der Planung von Schutzmaßnahmen. So eine Schutzmaßnahme kann ganz schön teuer sein. Und deswegen hilft das Zentrum Klimaanpassung auch bei der Beantragung von Fördermitteln. Die können aus ganz unterschiedlichen Töpfen kommen.
Dann gibt es sehr viel Förderung, wo nicht Klimaanpassung draufsteht, aber auch Klimaanpassung drin ist. Und selbst bei der energetischen Gebäudesanierung, bei dieser Förderung, da könnte man von druckdichten Fenstern bis hin zu Dach- und Fassadenbegrünung auch diese Einzelmaßnahmen gefördert bekommen. Da muss man kreativ sein.
Trotzdem ist klar, diese Fördermittel allein werden nicht ausreichen, damit in Deutschland alle Kommunen sich an den Klimawandel anpassen können. Eine Lösung?
Das Bundesumweltministerium prüft beispielsweise gerade, wie es auch im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, eine Verfassungsänderung, um Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe zu definieren. Wenn das der Fall wäre, könnte der Bund mit den Ländern zusammen direkt die Klimaanpassung finanzieren.
Aktuell bekommen die Kommunen zum Großteil das Geld für die Klimaanpassung von ihren jeweiligen Bundesländern.
Die Klimaanpassung wird teuer und die Maßnahmen der Klimaanpassung sind teuer. Aber nichts tun wird noch teurer.
Deswegen passiert an vielen Orten schon einiges im Bereich der Klimaanpassung. Diese Projekte werden in der Woche der Klimaanpassung ab heute überall in Deutschland vorgestellt.
Soweit Vineta Richter und Wichtiges in Kürze gibt's heute mit Sarah Sassou.
Kurz nach dem Rücktritt des französischen EU-Kommissars Breton hat Frankreich seinen amtierenden Außenminister Séjourné als Ersatz vorgeschlagen. Der Élysée-Palast teilte mit, Séjourné sei wegen seines europäischen Engagements bestens qualifiziert. Macron dankte Breton einem bemerkenswerten EU-Kommissar, der dazu beigetragen habe, die europäische Souveränität zu stärken. Der französische EU-Kommissar Breton war zuvor im Streit mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zurückgetreten. Kurz vor Beginn des nationalen Stahlgipfels in Duisburg sind vor der Tagungshalle einige hundert Teilnehmer aus ganz Deutschland zu einer Kundgebung zusammengekommen. Sie fordern unter anderem niedrige Strompreise, Anti-Dumping-Maßnahmen gegen Billigstahl aus China und sie wollen Unterstützung bei der Umstellung auf klimafreundliche Produktion. Vertreter von rund 400 Unternehmen wollen Bundeswirtschaftsminister Habeck außerdem einen nationalen Stahlaktionsplan übergeben. Bei dem Stahlgipfel sind auch Saar-Wirtschaftsminister Barke und der Saarstahlchef Rauber dabei. Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht heute die Artillerieschule in Idar-Oberstein. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums stehen Gespräche mit den Soldaten im Vordergrund. In Idar-Oberstein sind in den vergangenen Jahren mehr als 400 ukrainische Soldaten ausgebildet worden. Morgen kommt der SPD-Politiker ins Saarland. In Saarlouis besucht Pistorius unter anderem die Luftlandebrigade. Bei einem Unfall in Kell am See im Landkreis Trier-Saarburg ist gestern Abend eine Person gestorben. Nach Angaben der Polizei waren ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeuge seien auf trockener Fahrbahn entgegengekommen. Neben dem Deutschen Roten Kreuz war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Weitere Details nannte die Polizei nicht.
Es ist 12:45. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Und in den kommunalen Krankenhäusern, auch hier in der Region, kann es heute ein bisschen länger dauern, denn dort streiken die Ärzte. Der Marburger Bund hat für heute zum bundesweiten Streik aufgerufen. In Frankfurt am Main soll es eine Demonstration geben. Dorthin wollen heute streikende Ärzte aus ganz Deutschland fahren und eben auch aus dem Saarland. SR-Info-Reporter Sven Berzelis hat die Streikenden kurz vor der Abfahrt an der Saarlandhalle getroffen. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen und unser Reporter hat dann erstmal erklärt, worum es den Krankenhausärzten genau geht.
Also der Streik soll heute vor allem den Weg für die Verhandlungen morgen ebnen, also zwischen dem Marburger Bund, der die Interessen der angestellten Ärzte von Kommunalkrankenhäusern vertritt, und den Arbeitgebern. Dabei geht es natürlich auch um Geld, konkret um eine lineare Gehaltserhöhung von 8,5% auf ein Jahr und grundsätzlich eine bessere Bezahlung in Spät- und Nachtdienst. Das ist aber auch alles nur eine Teildebatte. Hauptsächlich geht es um bessere Arbeitsbedingungen im Schichtdienst und um Personal. Also da auch nicht nur neues Personal, sondern auch viel mehr geht es heute um die Wertschätzung von Ärzten an sich. Ich hatte mich dazu mit Clara Braun, einem Vorstandsmitglied des Marburger Bunds, hier im Saarland unterhalten.
Man muss dieses Personal dann auch gut behandeln. Also man muss es auch wertschätzend behandeln und sollte halt nicht sowas sagen wie: Seid doch froh, dass ihr überhaupt einen Job habt und ihr könnt froh sein, dass ihr im kommunalen Krankenhaus arbeiten dürft. Das ist halt dann, finde ich, der falsche Umgang. Man sollte dann schon auch eine gewisse Wertschätzung sein. Dem Personal gegenüber an den Tag legen. Und ich denke, das würde schon auch einiges verbessern.
Das sagt Clara Braun vom Marburger Bund im Saarland.
Jetzt sind ja die Verhandlungen bisher sehr schleppend gewesen. Heute wird gestreikt, morgen soll dann weiter verhandelt werden. Mit was für einem Gefühl sind die Ärzte denn heute nach Frankfurt gefahren?
Was ich so wahrgenommen habe, ist, dass die Streikbereitschaft sehr hoch ist. Also die Ärzte, zumindest die vor Ort, die geben sich sehr, sehr kämpferisch. Aber, auch das habe ich gehört, der Frust ist auch sehr spürbar. Denn bisher haben alle Beteiligten nicht das Gefühl, überhaupt gehört oder ernst genommen zu werden. Rund 60.000 Ärzte sollen laut Marburger Bund heute in Frankfurt gemeinsam demonstrieren. Bundesweit kommen sie zusammen und, wie Clara Braun mir auch gesagt hat, immer mit dem Blick auf morgen.
Wir hoffen natürlich sehr, dass dieser Streiktag heute dazu führt, dass wir zumindest mal mit Verhandlungen beginnen. Bisher waren die Verhandlungsrunden leider wirklich geprägt von, ja, man muss schon fast sagen, Lamentieren der Arbeitgeber, dass kein Geld da ist und kein Spielraum da ist und wir uns nicht so anstellen sollten. Da wäre es halt schön, wenn es ein gewisses Entgegenkommen jetzt gäbe, wenn zumindest ein bisschen die Tür aufgehen würde und man vielleicht mal über eine Art Angebot vielleicht sprechen könnte, wie das halt für Verhandlungen ja eigentlich so gedacht ist.
Also es geht um Respekt, wie Clara Braun nochmal hier verdeutlicht.
Jetzt streiken also die Ärzte in den Krankenhäusern. Und was bedeutet das heute für die Gesundheitsversorgung im Saarland?
Also grundsätzlich werden heute bestreikt das Städtische Klinikum auf dem Winterberg in Saarbrücken, die SHG-Kliniken in Völklingen, Merzig und Saarbrücken-Sonnenberg, aber auch das Kreiskrankenhaus St. Ingbert. Die Notfallversorgung bleibt aber in allen betroffenen Kliniken weiter gewährleistet. Also wer jetzt zum Beispiel im Raum Saarbrücken einen Autounfall hat, der wird selbstverständlich auch versorgt. Aber wir haben ja auch viele nicht-kommunale Krankenhäuser hier im Saarland, beispielsweise kirchliche Träger. Da wird selbstverständlich normal weitergearbeitet. Trotzdem kann man sagen, dass die Streikauswirkungen heute sicherlich zu merken, zu spüren sind. Offizielle Zahlen gibt es zwar nicht, aber hier in der Region werden sicherlich einige hundert Ärzte heute entweder laut streiken oder eben aus Solidarität zu Hause bleiben.
SR-Info-Reporter Sven Berzelis über den Ärztestreik heute an kommunalen Krankenhäusern. Wie viel Rückblick soll sein auf die Corona-Zeit? Darum geht es immer wieder in Berlin. Die Ampelfraktionen haben schon mehrfach eine umfassende Aufarbeitung angekündigt. Sie können sich aber über den Weg nicht einigen. Und jetzt drängt auch noch die Zeit. Scheitert die Aufarbeitung der Corona-Pandemie endgültig? Birte Sönnigsen.
Absperrband flattert an Klettergerüsten. Spielplätze sind ebenso dicht wie Schulen und Kitas. Das Leben ist geprägt von Abstandsregeln und Maskenpflicht. Diese Zeit wollen einige am liebsten vergessen. Für andere sind die Wunden auch heute noch nicht verheilt. So wie für Franzi, die eigentlich anders heißt. Sie will ihre Stimme nicht im Radio hören. Auch heute noch nicht. Zu groß ist ihre Angst, weiter ausgegrenzt zu werden. Die Pflegekraft aus Berlin hat sich damals gegen eine Corona-Impfung entschieden.
Weil es so schnell ging, dass es einen Impfstoff gab, der entwickelt wurde, hatte ich einfach Angst davor, Gott weiß was für Nebenwirkungen zu bekommen.
Die Entscheidung habe sie sich damals nicht leicht gemacht, erzählt Franzi. Immer wieder sei sie abgestempelt worden als Corona-Leugnerin oder Verschwörungstheoretikerin.
Ich habe immer gesagt, nein, das bin ich alles gar nicht. Ich möchte einfach bloß die Impfung nicht.
Nicht nur bei Franzi hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Es bleiben viele offene Fragen. Welche Maßnahmen haben tatsächlich Leben gerettet und wo sind Fehler passiert? Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat mehrfach eingeräumt.
Zum Beispiel war es in den Nachhinein betrachtet ein Fehler, die Schulen und die Kitas so lange geschlossen zu halten.
Ein Fehler, den einige Kinder und Jugendliche bis heute spüren. Sie haben Depressionen, Angststörungen oder Schwierigkeiten in der Schule. Die Soziologin Jutta Almendinger drängt darauf, dass sich die Politik um mehr Therapieplätze kümmert.
Die brauchen Hilfe und die Eltern, die brauchen Hilfe dringend.
Während die einen mit den individuellen Folgen der Pandemie zu kämpfen haben, sieht Soziologin Almendinger auch noch Wunden in der Gesellschaft, die geheilt werden müssen.
Wir haben Vertrauen gegenseitig ineinander verloren und Vertrauen ist der Kitt der Demokratie. Und wir müssen dringend uns fragen, was hat gewirkt, wo haben wir überzogen, was würden wir nachträglich anders machen. Nicht im Sinne von einer Schuldzuweisung, aber im Sinne dessen, dass wir für die nächste Pandemie, die mit Sicherheit kommt, besser aufgestellt sind.
Doch auch rund 1,5 Jahre nach dem Ende der Corona-Maßnahmen ist von einer Aufarbeitung auf Bundesebene nicht viel zu sehen.
Keine Aufarbeitung der Corona-Pandemie vorzunehmen, wäre ein großer Fehler,
räumt Konstantin Kuhle von der FDP ein.
Das Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen und gegenüber der Demokratie insgesamt hängt zu einem Teil damit zusammen, dass während der Corona-Pandemie teilweise über die Stränge geschlagen wurde. Und deswegen muss das ein gutes Format sein.
Doch was ein gutes Format zur Aufarbeitung ist, darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Vor allem SPD und FDP scheinen sich nicht einigen zu können. Die Folge, die Gespräche wurden beendet. Ist die Aufarbeitung damit gescheitert?
Es hat sich einfach verhakt. Ich kann es eigentlich gar nicht so genau erklären.
Gibt Britta Hasselmann zu. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen sagt, sie stehe inzwischen für fast jede Form der Aufarbeitung bereit. Denn es gäbe viele ungeklärte Fragen. Etwa, welche Rolle die Ministerpräsidentenkonferenz gespielt hat oder was der Bundestag für die nächste Pandemie lernen kann. Die Aufgabenliste ist lang, die Zeit aber knapp.
Es muss in den nächsten 2 Wochen entschieden sein, sonst bringen wir das nicht mehr auf den Weg.
Und die SPD, die Fraktionsspitze, wollte dem ARD-Hauptstadtstudio kein Interview zu dem Thema geben. Der Gesundheitsminister von der SPD, Karl Lauterbach, will die Entscheidung dem Parlament überlassen.
Wir haben nichts zu verbergen. Und wenn wir es nicht machen, dann entsteht einfach der Eindruck, als wenn wir etwas zu verbergen hätten. Und das darf nicht stehen bleiben. Daher ist eine solche Aufarbeitung notwendig.
Dass sie notwendig ist, sagen alle 3 Ampelfraktionen. Ob sie aber wirklich kommt, bleibt weiter fraglich.
Ex-US-Präsident Donald Trump. Auf ihn sollte offenbar erneut ein Attentat verübt werden. Der Secret Service verhinderte einen mutmaßlichen Anschlagsversuch und nahm einen Verdächtigen fest. Donald Trump blieb unverletzt. Julia Kastein berichtet.
Es ist wohl dem Zufall und dem scharfen Auge eines Personenschützers zu verdanken, dass dieser 2. mutmaßliche Anschlag auf den Ex-Präsidenten noch rechtzeitig vereitelt werden konnte. Am frühen Sonntagnachmittag spielte Donald Trump mit einem Freund und Großspender auf seinem Golfplatz in West Palm Beach. Ein Vorauskommando des US Secret Service checkte derweil schon das nächste Loch, so der Sheriff von Palm Beach County, Rick Bradshaw, bei einer Pressekonferenz.
What they do is they have an agent that jumps one hole ahead of time to where the president was at.
Einer dieser Personenschützer hat einen Gewehrlauf im Gebüsch entdeckt und sofort auf die Person geschossen, woraufhin derjenige flüchtete. Ein Zeuge auf der Straße außerhalb des Golfplatzes habe den mutmaßlichen Täter dann gesehen und bis zu dessen Auto verfolgt und dann auch noch ein Foto vom Nummernschild gemacht. So konnte der Mann kurz darauf ein paar Meilen nördlich gestellt und unverletzt festgenommen werden. Über Identität und mögliches Motiv hat die Polizei bislang offiziell noch nichts verraten. Laut US-Medien handelt es sich um einen 58-jährigen US-Bürger, der in sozialen Netzwerken Trump als Gefahr für die Demokratie bezeichnet haben soll. Bestätigt ist das nicht.
Now, in the bushes where this guy was,
im Gebüsch fanden die Ermittler ein Sturmgewehr vom Typ AK-47 mit Zieloptik, zwei Rucksäcke und eine GoPro-Kamera, mit der er wohl ein Video von der geplanten Tat machen wollte, so Bradshaw. Trump selbst war zu diesem Zeitpunkt nur zwischen 270 und 450 Metern von dem mutmaßlichen Attentäter entfernt, so der Sheriff. Aber für ein Gewehr mit Zieloptik sei das nicht sehr weit weg. Der Ex-Präsident wurde sofort in einem Clubgebäude in Sicherheit gebracht, der Golfplatz geschlossen und weiträumig abgeriegelt. In einer E-Mail an seine Spender schrieb der republikanische Präsidentschaftskandidat nur Minuten später, es gehe ihm gut, er werde sich niemals aufhalten lassen und niemals aufgeben. Präsident Joe Biden erklärte, er sei erleichtert, dass Trump nicht verletzt wurde und lobte Personenschützer und Polizei für ihren Einsatz. Vizepräsidentin Kamala Harris, die mit Trump einen harten Wahlkampf ums Weiße Haus führt, erklärte bei X, früher Twitter, Gewalt hat keinen Platz in Amerika. Aber viele US-Bürger fragen sich, wieso ein bewaffneter Mann wieder so nah an den Republikaner herankommen konnte. Trump sei eben kein amtierender Präsident, so Sheriff Bradshaw.
He's not the city president.
Wenn er das wäre, hätten wir den ganzen Golfplatz umstellt. Aber weil er das nicht ist, hat er nur den Schutz, den der Secret Service für möglich hält. Trumps Parteifreunde wollen das nicht gelten lassen. Der Secret Service hätte die Straßen rund um den Golfclub, der zwischen Wohngebieten, einem Gefängnis und der Kreisbibliothek liegt, eben absperren lassen müssen, so beispielsweise der Abgeordnete Mike Waltz aus Florida. Und obwohl das Motiv des Täters noch unklar ist, machte der Republikaner im Sender Fox News die Demokraten verantwortlich.
This rhetoric against President Trump,
diese Rhetorik über Trump muss aufhören. Diese Erzählung, dass er der nächste Diktator und der nächste Hitler ist. Genug ist genug. Hört auf damit, auf der Linken.
Stop it on the left.
Waltz und seine Kollegen aus dem Parlamentsausschuss, der schon den ersten Anschlag auf Trump im Juli untersucht, forderten vom Secret Service eine ausführliche Stellungnahme noch in dieser Woche.
Das Wetter im Saarland heute Nachmittag, viele Wolken, meistens trocken bis 19 Grad. Morgen mal Sonne, mal Wolken bis 21 Grad. Das war die SR Info, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR Info. Auslandspresseschau.
2 Monate nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben Sicherheitskräfte anscheinend einen weiteren Anschlagsversuch auf den Kandidaten der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im November vereitelt. Dazu schreibt das Wall Street Journal. Seit dem ersten Attentatsversuch hat der Secret Service den Schutz für Trump erhöht. Doch bereits am Sonntag wurde darüber diskutiert, ob der ehemalige Präsident das Maß an Schutz verdient, das ein aktueller Präsident erhält. Die einfache Antwort lautet ja, und das Gleiche gilt für Kamala Harris. Die Gefahr ist heutzutage zu hoch und die Risiken gehen nicht nur von einem einsamen Schützen aus. Wir wissen bereits, dass der Iran Trump ins Visier genommen hat. Und es ist leicht vorstellbar, dass eine ausländische Macht oder eine inländische politische Gruppe ein Attentat auf ihn plant, während er noch Kandidat ist und weniger geschützt wird als im Falle eines Wahlsiegs. Die italienische Zeitung Corriere della Sera kommentiert: Wenn man predigt, dass der Mann eine Gefahr für die Demokratie und die Freiheit ist, könnte dann der, dem es gelingt, ihn zu töten, auf die Dankbarkeit künftiger Generationen hoffen? Es gibt einen Nährboden für Gewalt, der auch durch ideologische Exzesse erzeugt wird. Zerbrechliche Gemüter, gestörte Individuen könnten davon träumen, als Helden in die Geschichte einzugehen und uns von einem Monster zu befreien. Zu einem anderen Thema: die Debatten um den Einsatz westlicher Langstreckenwaffen durch die Ukraine. Die niederländische Zeitung De Volkskrant schreibt: Es scheint mittlerweile ein Ritual zu sein. Der Westen erwägt, die Ukraine mit neuem Kriegsgerät zu versorgen, fürchtet aber eine Eskalation im Konflikt mit Russland. Er zögert, ist gespalten und entschließt sich letztendlich doch dazu. Währenddessen geht viel kostbare Zeit verloren. So war es bei den Leopardpanzern und auch bei den F-16 Kampfjets. Wird es nun genauso sein bei der Lieferung von Langstreckenraketen, die es der Ukraine ermöglichen, Russland tief in seinem Hinterland zu treffen? Die Ukraine muss in der Lage sein, sich gegen diese Angriffe zu verteidigen, von denen viele von Stützpunkten in Russland ausgehen. Westliche Marschflugkörper sind vielleicht kein Allheilmittel, aber in ihrer derzeitigen Notlage könnte die Ukraine sie gut gebrauchen. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsapp.